The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 19. Dezember.
Das Wandern ist des Müdens das Wandern. Das Wandern ist des Müdens das Wandern. Das muss ein schlechter Müde sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern.
Schon das alte Volkslied besingt, dass der Müller gerne wandert. Eine neue Studie zeigt jetzt, nicht nur der Müller, auch moderne Deutsche wandern gern. Die Rede ist von internationalen Wanderbewegungen, wie die Forscher das nennen. Man könnte auch sagen Auswanderbewegungen.
Wo seht denn, wo seht denn, so um Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Rund 270.000 Deutsche haben im vergangenen Jahr das Land dauerhaft verlassen und eine Studie zeigt, ja, das Glück, das Glücksgefühl, das steigt bei denen, die es in die Ferne zieht. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat jetzt gemessen, wie stark das Glücksgefühl denn zunimmt. Und zwar auf einer Skala der Lebenszufriedenheit von 0 für sehr unzufrieden bis 10 sehr zufrieden. Stieg der Glückswert der Auswanderer im Schnitt um 0,5. Das ist viel zum Vergleich. Die Geburt eines Kindes steigert nach derselben Studie die Lebenszufriedenheit nur um die Hälfte, 0,25. Die Gründe für das große Glück in der Ferne sind natürlich sehr unterschiedlich. Die einen sind wegen des Jobs ausgewandert und in der Ferne lauert und wartet ein höheres Gehalt. Das steigert auf jeden Fall schon mal das Glücksgefühl. Dass ein neues Umfeld auch neue, inspirierende Erfahrungen mit sich bringt, auch klar. Die Lieblingsländer für ausgewanderte Deutsche sind die Schweiz, Österreich und die Vereinigten Staaten. Gerade letzteres Land lebt von den großen Erfolgsgeschichten ausgewanderter Menschen. Einen habe ich vor Publikum mal interviewt, der hieß Arnold Schwarzenegger. Der war erst Bodybuilder, dann Schauspieler und dann Gouverneur von Kalifornien. Was für ein toller Weg für einen, dessen Leben in den Bergen von Österreich begann. Nur amerikanischer Präsident, das kann Arnold Schwarzenegger niemals werden. Denn dafür muss man im Land in den USA geboren sein. Aber Arnold Schwarzenegger beschwert sich nicht wegen dieser einen Sache. Er ist Amerika dankbar, sagt er.
I would have run for president a long time ago, but the constitution in America doesn't allow you if you're not born in America. But you would not hear me complain about it, because I always say, everything that I've accomplished in my life was because of America. America gave me all the opportunities, so I'm not going to complain about the one thing that I can't do because of the law. So okay. I'm not complaining. Okay.
Aber liegt das Glück wirklich immer woanders? Anderes Land, anderer Ort, anderer Job, anderer Partner, anderer Lebensstil? Amerika statt MacPom, Niederlande statt Niedersachsen, Künstlerdasein statt Versicherungsbüro, Wohnwagen statt Reihenhaus? Naja, gerade in dieser weihnachtlich besinnlichen Zeit, in der man über das Leben, vielleicht auch das vergangene Jahr reflektiert und wie es vielleicht hätte noch besser sein können, da hilft uns die Philosophin Barbara Bleisch weiter. Sie stammt aus der Schweiz und ihr neues Buch trägt den Titel Mitte des Lebens, eine Philosophie der besten Jahre. Und sie erinnert uns daran, dass in dem einen Leben womöglich zwei stecken. Hier das Hörbuch, gesprochen von Nina West.
Man liest ja immer wieder von Leuten, die mitten im Leben nochmals umgesattelt haben. Der Priester, der sich outet, die Büroangestellte, die bei einer Castingshow den ersten Preis gewinnt und mit 60 einen Plattenvertrag in der Tasche hat. Das Paar, das alles verkauft und auswandert und am Ende der Welt eine neue Existenz aufbaut. Sicherlich faszinieren solche Geschichten auch, weil wohl stimmt, was die Hauptfigur Magda in Marguerite de Mores Roman »Erst grau, dann weiß, dann blau« als Erkenntnis festhält. Ich habe festgestellt, dass sich ganz in der Nähe des Lebens, in dem man zufällig gelandet ist, ein anderes befindet, das man seelenruhig genauso gut hätte führen können. Das Vexierspiel mit alternativen Existenzen hat etwas Befreiendes. Könnte ich nicht ganz anders sein? Rein theoretisch könnte ich ja durchaus noch die Welt umsegeln, auf eine Alp ziehen oder Medizin studieren.
Eine wichtige Lektion aus den Gedanken von Barbara Bleisch ist, meine ich, dass es viele Möglichkeiten gibt und wir uns nur trauen müssen. Auswandern ist eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit natürlich, die zum Träumen einlädt und vielleicht können wir es ja auch schon beim Träumen belassen. Das hilft in dieser dunklen, nass-kalten Jahreszeit auf jeden Fall. Oder, um es mit Sir Francis Bacon zu sagen, nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Unsere weiteren Themen heute Morgen. SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch hat sich den Fragen der Pionierjournalistinnen Aleph Doğan und Laura Block gestellt. Fragen zum Wahlkampf, zur SPD und auch zum Kanzler.
Keine Regierung hat in den letzten Jahrzehnten meines Erachtens vor einer so großen Herausforderung wie den russischen Angriffskrieg gestanden.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die jüngste Zinsentscheidung der Fed und wir hören eine junge Frau und ihre musikalische Bewältigung des Familienlebens. Und außerdem klären wir einen großen Weihnachtsirrtum, der sich von Jahr zu Jahr zu Jahr fortpflanzt, heute Morgen auf. Olaf Scholz hat erfolgreich die Vertrauensfrage verloren. Donnerwetter, die Bundestagspräsidentin.
Der Antrag des Bundeskanzlers hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 367 Ja-Stimmen nicht erreicht.
Turbulente Zeiten für die SPD, aber wie geht's jetzt weiter? Wie kann das Vertrauen der Wähler doch noch zurückgeholt werden innerhalb der nächsten 9 Wochen? Was ist der SPD-Plan, den Kanzler erneut zu stellen? Dazu haben meine Kolleginnen Aleph Doğan und Laura Block den neuen Generalsekretär der SPD befragt. Matthias Mirsch heißt dieser Mann. Er war zu Gast an Bord der Pioneer 2 vor Publikum. Es ging darum, Rede und Antwort zu stehen. Und genau das hat er auch getan. Hören wir doch mal rein.
Wie schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Herzlich willkommen, auch von uns. Herr Mirsch, geben Sie uns doch mal zu Beginn des Gesprächs eine ganz konkrete Zahl. Wie viel Prozent wird die SPD bei der Bundestagswahl holen?
Das sind so Spielchen, die ich nicht mitmache. Aber mein Ziel ist, deutlich zuzulegen und am Ende ganz vorne zu liegen.
Soll die SPD die nächste Bundesregierung bilden?
Auf jeden Fall. Wenn sie an Nummer 1 ist, und davon gehe ich aus, haben wir einen Regierungsauftrag. Und dann ist es so, dass wir sicherlich auch gucken müssen, in welchen Konstellationen kann tatsächlich dann Politik gut funktionieren. Wir haben ja jetzt die letzten 3 Jahre unsere Erfahrung gemacht.
Lassen Sie uns mal, Herr Mirsch, den Elefanten im Raum ansprechen, nämlich Olaf Scholz. Denn ich würde schon sagen, desaströser aus Ihrer Sicht sind nicht nur die geringen Zustimmungswerte bei der Sonntagsfrage, also bei der Frage, würden Sie die SPD wählen, sondern auch tatsächlich bei den Beliebtheitswerten Ihres Kanzlers und auch Ihres Kanzlerkandidaten. Und wenn wir uns mal angucken, hier hat die Frage gelautet, ob man es für möglich hält, dass Olaf Scholz nochmal Kanzler wird. Da sagen ja nicht nur 73% Nein, sondern da sagen auch 72 Ihre eigenen Parteimitglieder Nein. Wie wollen Sie das auflösen?
Ja, ich glaube schon, dass es natürlich darum geht, jetzt genau zu zeigen, für was steht Olaf Scholz eigentlich. Und dass er in den letzten 3 Jahren natürlich keinen leichten Stand hatte, auch in dieser Koalition. Aber es wird jetzt darum gehen, zu zeigen, was ist eigentlich in diesen 3 Jahren passiert? Und welche Leistung hat er eigentlich gebracht? Und darum wird es meines Erachtens auch gehen müssen, jetzt nicht nur zurückzugucken. Aber ich sage das hier ganz selbstbewusst, auch als jemand, der ja als stellvertretender Fraktionsvorsitzender 3 Jahre in dieser Ampel gearbeitet hat. Noch keine Regierung hat in den letzten Jahrzehnten meines Erachtens vor einer so großen Herausforderung wie den russischen Angriffskrieg gestanden. Und dass wir trotzdem zum Beispiel so etwas wie die Versorgungssicherheit gewährleistet haben. Und insofern gibt es Verdienste, die meines Erachtens im Moment in der Öffentlichkeit noch nicht ausreichend präsent sind. Wenn wir uns das zeigen und dann vor allen Dingen auf die Unterschiede eingehen, dann werden die Bürgerinnen und Bürger entscheiden müssen, wem trauen sie eigentlich die Führung dieses Landes zu. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, werden diese Werte
doch steigen.
Sich deutlich verändern.
Miersch möchte die Errungenschaften der Ampel und vor allem seines Kanzlers hervorheben, klar, aber Scholz kriegt gerade ordentlich Gegenwind. Nach der Vertrauensfrage im Bundestag hat er ausgerechnet seiner Parteichefin Saskia Esken die kalte Schulter gezeigt. Scholz stand mit Fraktionschef Rolf Mützenich im Plenarsaal, man unterhielt sich. Esken kam, versuchte sich dazuzustellen, um dann von Olaf Scholz ignoriert zu werden und das zum zweiten Mal an diesem Tage. Meine Kollegin Carina Mössbauer hat das gefilmt, das Video ging viral. Dabei hatte sich Scholz in seiner Rede zur Vertrauensfrage mehrfach auf den Schlüsselbegriff Respekt bezogen. Doch respektvoll gegenüber Saskia Esken war Scholz auf keinen Fall. Darum stellte meine Kollegin Laura Block auch die Frage, sieht so für die SPD, für Scholz, für Matthias Miersch Respekt aus?
Olaf Scholz hat ja sofort reagiert, auch mit Saskia Esken zusammen. Und ich glaube, dass man auch, ich weiß, dass das alles immer nicht so vielleicht, ja,
aber dass das man, ist doch dass nicht man nett. Das nicht.
Aber in welcher Situation befindet sich Olaf Scholz gerade?
Wie Vertrauensfrage? Haben Sie darüber gesprochen?
Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen, aber die Vertrauensfrage ist gerade verloren gegangen und er musste.
Was er ja wollte.
Und er musste zum Bundespräsidenten. Wir hatten das auch alles getimt, weil die Fraktion sollte nochmal zusammenkommen. Und ich glaube einfach, jeder von uns kennt vielleicht Situationen, wo man dann in irgendeiner Form auch in einem gewissen Tunnel ist, sodass er das dann, dass er einfach zum Bundespräsidenten gehen wollte. Und ich kann nur, weil ich die beiden ja jetzt die letzten 3 Wochen auch sehr, sehr intensiv erlebt habe, und ich kann zu 100%ig sagen, dass er sie auf diese Art und Weise in Anführungsstrichen niemals stehen lassen wollte, sondern ich erkläre es mit der Situation.
Wir haben sogar ein zweites Video für Sie. Es war zu Beginn der Veranstaltung. Hier sehen wir die Parteispitze, die kommt zusammen. Saskia Esken gibt sogar dem Kanzler einen kleinen Hinweis, hey, hier bin ich. Und der redet aber mit Rolf Mützenich weiter und ganz klar dreht er ihr den Rücken zu und Saskia Esken ist raus aus der Veranstaltung. Also 2-mal innerhalb von 3 Stunden das gleiche Verhalten. An wem liegt es? An Saskia Esken?
Wir befinden uns am gleichen Tag.
Ja.
Wo es um aber eine,
ungefähr 3 Stunden Unterschied.
Wo es um ein historisches Erlebnis geht. Und ich glaube, das macht auch etwas mit einer Person, die in diesen Zeiten Bundeskanzler ist.
Aber
ich
kann nur sagen, ist es ja nicht passiert.
Ja, ich weiß nicht, worüber Sie geredet haben und wie die Situation war. Zumindest in beiden Situationen gibt es diese Gesprächssituation und jemand anderes kommt dazu. Es ist ja nicht nur Saskia Esken, sondern es stehen ja auch mehrere Leute rum.
Die wurden nicht ausgeschlossen.
Und insofern, wie bitte?
Die wurden ja nicht ausgeschlossen. Nee,
aber es wurde nicht mit Ihnen geredet, Sie standen dort auch. Und deswegen kann ich nur sagen, ich habe beide gestern vorher erlebt in anderen Situationen und habe beide heute erlebt in anderen Situationen. Und ich kann Ihnen nur versichern, dass das, was da rein interpretiert ist, wirklich null in irgendeiner Form der Wahrheit entspricht. Im Gegenteil, sie arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Und ich kann das nachvollziehen, wenn man die Bilder sieht. Allerdings gestatten Sie mir, dass ich auch mein Erlebnis hier schildere, wie ich sie gerade die letzten 48 Stunden erlebt habe.
Total. Und das gestatten wir Ihnen nicht nur, sondern genau deswegen sind Sie hier heute eingeladen. Also ich beschäftige mich schon länger mit der SPD, wie Sie wissen, meine Kollegin Laura Block ohnehin. Und bei Saskia Esken kommt man ja dann doch nicht umhin, sich zu fragen, wie lange und warum man sich und ob man sich diese Person an der Position eigentlich leisten kann. Also ich kenne nicht viele Parteien, die an der Spitze, an der Parteispitze eine Position, eine Person haben, die nicht nur, ich sag mal, im Großen und Ganzen eher unbeliebt ist, aber bei denen eigene Parteimitglieder sich wünschen, dass sie nicht mehr öffentlich auftreten.
Den Eindruck, dem muss ich einfach widersprechen. Ich glaube, dass Saskia Esken jedenfalls, ich habe mit ihr auch viele Veranstaltungen zusammen gemacht, und dort gibt es sehr, sehr guten Rückhalt auch von vielen Parteimitgliedern. Und ich glaube auch, dass man ihre Rolle in den letzten Jahren wirklich auch in der Partei sehr wertschätzt.
Aber ich gebe Ihnen gerne noch mal ein anderes Beispiel, weil das fand ich sehr beeindruckend. Ich war Anfang des Jahres, ich glaube, das war im Februar oder März, war ich in Thüringen und habe Saskia Esken begleitet. Sie hat einen Bürgerdialog gegeben, wirklich ungelogen, maximal 8 Leute waren da. So, jetzt werden Sie sagen, das ist nicht so gut besucht. 2 Monate später oder 3 Monate später war ich mit Kevin Kühnert unterwegs, gleicher Ort. Ich habe mich nachgezählt, 40, 50 Personen mindestens. Also es gibt schon einen Unterschied in der Wahrnehmung und auch, ich sage jetzt mal, ich würde so sagen, in der Beliebtheit auch innerhalb der Partei.
Also ich glaube, es gibt Personen in der Partei, wenn man die einlädt, dann ist es immer garantiert, dass eine Hütte voll ist,
ja.
Dass Kevin Kühnert die Seele füllt und dann möglicherweise andere es erstmal schwieriger haben. Das hat nicht nur was mit Saskia Esken zu tun, sondern es kann auch an anderen Dingen noch mitgelegen haben. Das ist eben so.
Und dann zum Abschluss wollten Aleph und Laura noch wissen, wie eigentlich ein leibhaftiger SPD-Generalsekretär Weihnachten feiert und wie, na, bei Muttern.
Wie feiert Matthias Mirsch Weihnachten?
Ganz wie immer. Ich fahre zu meiner Mutter nach Hannover und dann gibt es Bescherung und es gibt Fondue.
Okay, also nicht Team Kartoffelsalat und Würstchen, darüber bin ich sehr froh.
Wir machen wirklich immer, meine Mutter ist leidenschaftliche Köchin, das heißt, wir kriegen ganz viele Salate, Soßen, die sie handgemacht hat und dann gibt es sehr schönes Rindfleisch und Schweinefilet und das muss jeder dann machen und wenn mir nicht zu häufig das Fleisch von der Gabel in Dings fällt, dann ist es auch sehr angenehm, ja.
Das klingt gemütlich und appetitlich. Bei Mama Mirsch sollten wir vielleicht alle beim nächsten Mal vorbeischauen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß niemand besser als unsere Frau an der Wall Street. Anne Schwedt in New York City. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die amerikanische Notenbank hat getagt. Sag uns, Anne, wie lautet die jüngste Zinsentscheidung?
Ja, die Notenbank hat die Zinsen wie erwartet um einen Viertelprozentpunkt gesenkt auf eine Spanne von 4,25 bis 4,5%. Was allerdings etwas überraschend ausfiel, war der Ausblick. Und zwar plant die Notenbank fürs nächste Jahr nur noch 2 weitere Zinssenkungen anstatt wie ursprünglich gedacht 4. Außerdem fiel die Entscheidung der Notenbank einstimmig, auch das ist eher ungewöhnlich. Ein Grund für den pessimistischen Ausblick ist laut Fed-Chef Jerome Powell offenbar der schwierige Balanceakt zwischen Inflationsbekämpfung und Arbeitsmarktunterstützung. Zuletzt war die Inflation ja wieder gestiegen auf 2,7%. Und ohne Trumps Namen zu nennen, ist auch klar, warum die Notenbank jetzt wieder so vorsichtig ist. Trumps Politik wird die Inflation nämlich eher wieder antreiben. Insbesondere mit Blick auf die Zölle und die Migration gibt es da echt noch sehr viele Unsicherheitskomponenten. Die nächste Notenbanksitzung ist ja am 29. Januar, also kurz nach Trumps Amtsantritt am 20. Januar. Auf den Zinsentscheid gestern und vor allem auch den pessimistischen Ausblick reagierten die Anleger an der Wall Street mit einem massiven Abverkauf. Der Dow Jones verlor 2,6%, der S&P 500 2,9% und an der Nasdaq ging es sogar um 3,6% nach unten.
Außerdem gibt es ja Neuigkeiten vom amerikanischen Immobilienmarkt. Bitte klär uns auf.
Ja, und zwar gab es dann einen deutlichen Rückgang bei der Nachfrage nach Hypotheken. Um 0,7% ging die Nachfrage zurück im Vergleich zur Vorwoche. Das ist jetzt auch der erste Rückgang seit 5 Wochen. Grund dafür sind gestiegene Zinsen für Immobilienfinanzierungen. Die gingen von 6,67 auf 6,75% nach oben. Die Nachfrage nach Refinanzierungen sank sogar um 3% im Wochenvergleich, liegt aber immer noch um 41% höher als vor einem Jahr. Also insgesamt ist der Ausblick auch weiterhin eher positiv und das Inventar an verfügbaren Immobilien steigt auch.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass uns ein Weihnachtsmärchen über die wahre Natur seiner Hauptakteure jahrelang getäuscht hat. Wir alle kennen doch die Geschichte von den 9 Rentieren, die den Schlitten des Weihnachtsmannes durch die Lüfte ziehen. Ihre Namen:
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen,
Rudolf.
Leuchte den Weg aus, Rudolf.
Rudolf, das Rentier mit der roten Nase.
Rudolf, das kleine Rentier, hat eine strahlend rote Nase. Und diese Nase leuchtet wie ein Licht aus rotem Glas.
Zu Beginn ist Rudolf der Außenseiter. Er wird von seinen Kameraden wegen seiner leuchtenden Nase gehänselt. Doch als an Heiligabend ein Schneesturm droht, die Mission des Weihnachtsmannes zu vereiteln, da wird Rudolf zum Helden. Mit seinem roten Näschen weist er den Weg durch die stürmische Nacht und er sorgt dafür, dass am Ende doch noch alle Geschenke ausgetragen werden.
Wir sind die Geschenke.
Es ist eine herzerwärmende Weihnachtsgeschichte, die seit Jahrzehnten Kinder und auch Erwachsene fasziniert. Aber die BBC hat jetzt diese Story mal etwas genauer unter die Lupe genommen und hier kommt der Clou.
Here's a reindeer fact to discuss over the holidays. Rudolph and the rest of Santa's reindeer would all be female, according to science.
Aus rein wissenschaftlicher Sicht gibt es ein Problem. Die Rentiere tragen in den Zeichnungen und Filmen alle stolz ihre Geweihe. Aber Geweihe, die echte männliche Rentiere im Winter allesamt verlieren. Es sind nur die Weibchen, die in den Wintermonaten das Geweih behalten. Das bedeutet, dass die tapferen Schlittenzieher rein biologisch eine rein weibliche Truppe von Rentieren sein müssten. Rudolf heißt eigentlich in Wahrheit Rudolfine.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass eine junge Künstlerin ihrer Familie so überdrüssig war, dass sie einen Song darüber geschrieben hat und ihn sogar veröffentlicht. Und vorher hat sie noch ihre Fans auf Instagram, auf TikTok und YouTube gefragt.
Ich war so sauer auf meine Familie und bin in eine Session gegangen, habe einen Song darüber geschrieben und kam jetzt irgendwie auf die Idee, den noch rauszubringen. Jetzt habe ich mega Schiss, weil der Chorus ist schon hart. Also ich liebe meine Familie, aber manchmal mit Familie, ihr wisst, wie es ist, da spricht man unterschiedliche Sprachen. Sag mir, was ich machen soll.
Während solche Konflikte meist hinter verschlossenen Türen ausgetragen werden, hat sich die Deutsch-Pop-Sängerin Sophie, bürgerlicher Name Sophie Inacker, entschieden, ihre Erfahrungen mit der Welt zu teilen. In Form eines Songs. Mit der Unterstützung der Fans im Rücken entschied sich Sophie, ihre Emotionen musikalisch zu veröffentlichen.
Ich pass nicht in mein System und für mich ist das okay. Wieso machst du's zum Problem,
wenn's mir damit gut geht?
In Was wir teilen, setzt sich Sophie mit den Unterschieden innerhalb ihrer Familie auseinander, ohne dabei die tiefe Verbundenheit mit den Eltern Margit und Michael Inacker zu leugnen. Denn die haben schließlich ebenfalls der Veröffentlichung des Songs zugestimmt. Ich habe Sophie in unser Podcast-Studio eingeladen, um mal nachzuhorchen, was da denn los ist in ihrer Familie. Du hast einen krassen Text geschrieben, einen Song über deine Eltern. Wären wir nicht verwandt, hätten wir uns nie gekannt. So schlimm zu Hause, Sophie.
Ja, als ich den Song geschrieben habe, es war tatsächlich ein Tag, nachdem wir uns sehr gezofft haben. Deswegen ist diese Zeile entstanden. Und das ging so weit, dass ich mich gefragt habe, ob wir in einem anderen Leben, wenn wir keine Familie wären, befreundet wären. Und ich dachte, Freundschaften entstehen eigentlich aus initialen Gemeinsamkeiten und manchmal sind die, glaube ich, gar nicht so da in der Familie. Und so ist diese Zeile entstanden.
Aber du schreibst dann auch, dass dir die Familie Steine in den Weg legen würde. Du sagst den anderen, ich bedeute dir alles, doch legst mir Steine in den Weg, bis ich falle. Das ist schon sehr deutlich. Was meinst du damit?
Ja, für mich ist Familie, glaube ich, ein sehr interessantes Konstrukt. Irgendwie, da ist auch sehr viel Druck drauf auf Familie. Man meint immer, Familie müsste sich super gut verstehen und gut zusammenpassen. Aber ich glaube, meistens ist es eher anders der Fall. Und es sind eigentlich viele Unterschiede. Und man spricht oft unterschiedliche Sprachen. Und für mich ist das, ich bin halt auch, meine ganze Familie macht eher klassische Berufe. Ich mache halt Musik. Das ist sowieso eine ganz andere Welt. Und für Leute super schwer nachzuvollziehen. Und manchmal fühlt man sich dann auch nicht ganz so gesehen und unterstützt. Auch wenn ich weiß, dass da eigentlich Liebe ist. Aber ja, manchmal drückt sich das auch ein bisschen anders aus in der Familie.
Es ist in der Familie wie in jeder Beziehung. Eigentlich nur mit Warnhinweis zu genießen. Ich hab dir doch nie einen Rosengarten versprochen. The Countdown Singers, Rose Garden.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime.
Ich wünsche Ihnen einen stimmungsvollen Start in diesen neuen vorweihnachtlichen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, wir sprechen uns morgen früh wieder. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
I never promised you a rose garden. I
could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. When it's sweet talking, you could make it come true. I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain somewhere.